Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 306.
Deutschlandradio Berlin. Deutschlandrundfahrt. Heute live aus Weimar im Freistaat Thüringen. Weimar, Stadt der deutschen Dichter und Denker. Kulturelle Hauptstadt oder doch nur Provinzstadt an der Ilm? Weimar liegt im Herzen Thüringens. Aber wo liegt eigentlich Thüringen?
Thüringen kennt keiner. Erfurt kennt auch keiner. Wenn man aber sagt, man kommt aus Weimar. Oh, Weimar? Ja, Goethe. Komischerweise, egal welche Nationalität das ist, jeder kennt Goethe.
Weimar hat 64.000 Einwohner. Tendenz steigend. Denn in Weimar lebt es sich gut. Hübsche Gassen, schmucke Häuser, viel Kultur. Kritiker aber sagen, Weimar lebt noch immer im 18. Jahrhundert.
Weimar hatte ja nicht nur das klassische Zeitalter, es war ja auch noch das silberne Zeitalter. Zum Beispiel war ja auch noch Liszt da.
Die Deutschlandrundfahrt. Heute live aus dem Reithaus in Weimar mit Peter Kiefer und seinen Gästen.
Ja, ich müsste mich nur so ein klein wenig verrenken, dann würde ich auf die Rückfront der Anna-Amalia-Bibliothek blicken. Und ich denke, bei diesem Wort fällt vielen oder den meisten dieser unselige Brand, der im September stattgefunden hat, ein. Wir werden in ein paar Minuten hinüberschalten zu dieser Bibliothek, die übrigens nicht nur aus diesem grünen Schloss besteht. Es gibt etwas ganz augenfällig Neues, das gestern mit einer größeren Feier eröffnet worden ist. Und dieses Neue heißt auch schon so, das neue Studienzentrum der Anna-Amalia-Bibliothek. Und gestern, wie gesagt, eingeweiht. Heute Tag der offenen Türen. Als ich vorhin durch die Stadt gegangen bin, da habe ich richtig gemerkt, Schritte gehen hier in Richtung Bibliothek. Man möchte das sehen, dieses neue Gebäude. Nach dem Brand eigentlich das erste wichtige Zeichen wiederum, dass diese Bibliothek lebt. Und dort genau ist Susanne Arlt, meine Kollegin, die Thüringen-Korrespondentin von Deutschlandradio.
Seit 9 Uhr strömen die Leute hier herein in die neue Bibliothek. Und es sind so viele, dass sich mittlerweile Schlangen gebildet haben. Immerhin hat gerade eben der 4.200. Besucher den Erweiterungsbau betreten. Und der Gang, der geht dann sofort ins Herzstück der neuen Bibliothek, in den sogenannten Bücherkubus. Dieser würfelartige Raum, der ist 18 Meter hoch, hat 6 Galerien und ein imposantes Glasdach. Und das lässt von oben das Sonnenlicht hier reinfluten. Das ist ein wunderschöner Tag in Weimar. Und das gibt dem Ganzen trotz seiner Größe auch eine große Behaglichkeit. An den 4 Wänden, da türmen sich Regale aus hellem Ahornholz bis unter die Decke. Fast 20.000 Bücher stehen jetzt ordentlich aneinandergereiht und das erinnert auch ein bisschen an den alten Rokokosaal, der ja im September in Flammen stand. Der Bücherkubus soll, sage ich mal, eine Art modernes Pendant zum Rokokosaal sein. So haben das zumindest die beiden Architekten Hildebrand Malfatti und Karl-Heinz Schmidt gewollt. Sie wollten eben Historie und Moderne miteinander verbinden.
Ja. Ja, Sie wollten noch was sagen.
Die beiden Dozenten, die haben auch, finde ich, eine sehr feinfühlige Art, diesen Neubau in das vielschichtige Ensemble aus rotem und gelbem Schloss eingesetzt, also zwischen Renaissance, Barock und Klassizismus eingefügt. Denn von außen ist es kaum ersichtlich, was für ein Schatz sich hinter diesen Mauern verbirgt. Und man kann sagen, das ist eine rechte Bibliotheksmaschinerie. Auf fast 7.000 Quadratmetern sind knapp 1 Million Bücher untergebracht. Die sind zwar zum großen Teil in 2 tiefen Magazinen, aber immerhin stehen fast 200.000 Werke auf über 2 Geschossen in einer Freihandbibliothek. Und was ein echter Zugewinn ist, das sind die neuen Leseplätze im alten Stammhaus. Da hatte man mal gerade 30 Plätze zur Verfügung. Jetzt 130 Plätze echten Forschungskomfort. Also das stehen schicke Stehlampen auf den Tischen, sehr bequeme Stühle und lange warm gestreckte Holztische. Es ist einfach angenehm, hier wissenschaftlich zu arbeiten. Und das alles kostenlos, und das ist eigentlich auch die erste Frage, die die Besucher hier stellen.
Ja, und was Sie wahrscheinlich auch stellen werden, ist, ob Sie sich einfach mal so ein Buch mit nach Hause nehmen dürfen. Denn ich kann mir vorstellen, wenn das Angebot so groß ist, dann möchte man gerne mal eines mit nach Hause nehmen. Ist das denn möglich oder ist es eine reine Präsenzbibliothek?
Nein, es ist eine reine Präsenzbibliothek. Was vorher eine Art Antiquariat der Weimarer Geistesgeschichte war, das ist jetzt ein hochmoderne Forschungsbibliothek geworden. Und so wird ja auch irgendwo die Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsalon ihrem Auftrag gerecht. Sie macht nämlich Historisches wirklich nutzbar für die Welt von heute. Und das sehen die Leute hier begeistert. Das sehen die Leute hier begeistert sich heute an.
Ja, für die Welt von heute. Herzlichen Dank, Susanne Arlt, im neuen Studienzentrum, also dem neuesten Teil der Weimarer Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek. Und dieses Wort von der Maschine, von der Bibliotheksmaschine ist gefallen. Bei mir ist nun der Direktor dieses Unternehmens, der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek. Das ist Dr. Michael Knoche. Wenn Sie vielleicht ein bisschen näher kommen, dann schaffe ich es mit dem Arm noch bis zu Ihnen zu kommen. Bibliotheksmaschine, sind Sie denn einverstanden mit so einem Ausdruck?
Passt vielleicht nicht ganz, aber wenn der Begriff darauf anspielt, dass es ein sehr kompliziertes logistisches Unterfangen ist, diese 1 Million Bücher auch an die Leser zu bringen, dann stimmt das natürlich wieder.
Also Sie haben eine ganz schöne logistische Aufgabe, aber zunächst einmal ist es ja so, dass diese Bibliothek, die eigentlich der Kern dieser Bibliothek, eben das Grüne Schloss oder im Grünen Schloss, der Barocksaal, dass die abgebrannt ist. Eine richtige Katastrophe, geschehen am 2. September 2004. Und wenn heute einer den Namen Anna Amalia hört, dann assoziiert er eben diesen Brand eben mit der damaligen Herzogin. Und 50.000 Bücher, die sind unwiederbringlich verloren gegangen. Wie haben Sie diese Nacht erlebt?
Ja, die Nacht war natürlich ein großer Schock. Aber ich muss im Rückblick sagen, psychologisch war für uns auch wichtig, dass wir das Ziel hatten, den Erweiterungsbau der Bibliothek pünktlich zu eröffnen. Und darauf haben wir dann unsere Kräfte konzentriert. Und das haben wir glücklicherweise geschafft.
Was ist in so einem Fall die überhaupt erste Maßnahme eines Bibliotheksdirektors?
Ruhe bewahren. Die erste Maßnahme bestand eigentlich darin, die Bücher aus dem Haus zu bergen und zu verpacken und in die Gefriertrocknung, in das Zentrum für Bucherhaltung nach Leipzig zu bringen. Denn sie waren alle nass oder nass und verkohlt und mussten sofort behandelt werden. Das ist noch in der Nacht am frühen Morgen des anderen Tages dann gelungen.
Aber dann gibt es immerhin noch ein einziges magisches Datum, das ist der 24.10.2007. Wie wird der Barocksaal dann aussehen im Grünen Schloss der Anna-Amalia-Bibliothek?
Ja, zu diesem Tag, dem Geburtstag der Herzogin Anna-Amalia, möchten wir das Stammgebäude wiedereröffnen und setzen alles daran, diesen Termin zu halten.
Ich bedanke mich erst einmal herzlich und wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg in aller Sinne und in aller Interesse an Dr. Michael Knoche. Danke. Auf dem Jakobsfriedhof in Weimar, da ist es übrigens das erste Leichenhaus Deutschlands gebaut worden. Es war im ausgehenden 18. Jahrhundert. Und damals sollte so ein bisschen die Grenze zwischen Tod und Leben auf eine etwas magische Weise verwischt werden. Es hatte auch damit zu tun, dass man Angst davor hatte, lebendig begraben zu werden. Also solche Fantasien sind ja damals auch aufgekommen oder waren längst da. In kaum einer anderen Stadt werden so viele Führungen über Friedhöfe gemacht, wie das nun ausgerechnet hier in Weimar der Fall ist. Susanne Arlt erzählt Ihnen, welchen Namen man auf diesem Friedhof begegnen kann.
Still und heimlich haben die Weimarer auf diesem Friedhof einen ihrer berühmtesten Dichter und Denker beerdigt. In einem Massengrab für Leute von Stand, aber ohne Geld. In so großer Eile, dass nur ein einziger Verwandter zugegen war. Dass er nicht anonym unter die Erde geschart wurde, hat er einzig und allein seiner Gönnerin Anna Amalia zu verdanken. Aber diese Geschichte sei nur am Rande erwähnt. Wer mit Hannelore Henze über den Jakobsfriedhof geht, steht schnell vor einem Grab mit 2 Rosenstöcken.
Ich werde oft nach dieser Grabstätte gefragt und ärgere mich jedes Mal. Ich bin bislang noch nicht ein einziges Mal nach der Grabstätte von Christiane von Goethe gefragt worden, sondern immer nur nach Christiane Vulpius.
Christiane von Goethe, geborene Vulpius, ruht nicht neben ihrem Ehemann, sondern in einem schmalen Reihengrab neben Vater und Mutter. Als sie 1816 unter großen Qualen starb, war Goethe nicht zugegen. Tod, Trauer und Friedhöfe hat der Dichter verabscheut. Aber er ließ seiner Gattin einen liebevollen Spruch auf den Grabstein eingravieren.
Du magst, o Sonne, vergebens durch die düsteren Wolken zu scheinen. Der ganze Gewinn meines Lebens ist ihren Verlust zu beweinen.
Und er ließ das Grab seiner Frau von 4 Pfosten umzäunen.
Damit sie sich von ihrer plebejischen Nachbarschaft abhebe.
Als Goethe 1832 starb, gestalteten die Weimarer den alten Friedhof zu einer öffentlichen Grünanlage um. Nur in ihren Augen bedeutende Grabmäler ließen sie stehen. Der Grabstein von Christiane aber wurde als erster beseitigt. Von 1530 bis 1818 war der Jakobsfriedhof die einzige Begräbnisstätte in Weimar. Das dritte Wallfahrtsgrab auf dem Jakobsfriedhof gehört Lukas Cranach dem Älteren. Es misst ganze 9 mal 6 Meter und ist von dichtem Efeu überwuchert.
Nach 100 Jahren kam ein anderer Maler auf die Idee und vermerkte testamentarisch, ich möchte gern mit Cranach zusammen begraben sein. Da wurde diese Gruft geöffnet und da wurde dieser Künstler namens Rentsch hier begraben. Bloß die Idee hatten noch viele andere. Inzwischen liegen 35 Särge in dieser Gruft, bis die Stadt 1841 gesagt hat, jetzt ist Schluss.
Anfang des 19. Jahrhunderts war der Jakobsfriedhof überbelegt. Die Weimarer mussten sich nach einer neuen Grabstätte umschauen und wurden im Süden fündig. Die wohl wichtigsten Persönlichkeiten wurden dort bestattet. In der Fürstengruft stehen die Särge von Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller und Großherzog Karl August. Daneben ruht, auf russischem Boden sozusagen, die Schwiegertochter des Großherzogs, Maria Pawlowna, in einer orthodoxen Kapelle. Auch Goethes Vertraute, Frau von Stein, liegt auf dem historischen Friedhof begraben. Und der Wunsch, neben wichtigen Persönlichkeiten seine letzte Ruhe zu finden, der scheint heute so ausgeprägt wie zu Zeiten Lukas Cranach des Älteren.
Heute kommen Künstler, Schriftsteller, auch alles Mögliche aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland nach Weimar, um hier an geheiligter Stätte ihren Lebensabend zu verbringen. Weimar ist eine der wenigen Städte im Osten, deren Einwohnerzahl gewachsen ist. Man kann es bösartig sagen, Weimar verkreist, aber vielleicht ist es halt auch ein Kennzeichen von Weimar, dass sie sich Weimar als Stätte dessen aussuchen, wo sie ihr Leben beenden möchten und nochmal zurückschauen.
Die schöne Stadt Weimar und die Schande unmittelbar vor ihren Toren, das KZ Buchenwald heute, eine Gedenkstätte. Und bei mir ist nun Dr. Volkhard Knigge, der Direktor dieser Stiftung. Wieso sind Sie das geworden und welche besondere Affinität haben Sie zu dieser Gedenkstätte?
Also zum einen gehöre ich natürlich zu der Generation, die immer wieder gefragt hat, was ist damals passiert. Zweiter Grund war tatsächlich Forschung und was man erforscht, fängt man auch gewissermaßen an, sich innerlich anzueignen. Das Dritte, die Menschen, auch die Überlebenden. Wichtig für Menschen, die heute kommen, ist einmal der Kontrast Weimar-Buchenwald und die Frage, wieso das gewissermaßen ineinander. Das Zweite ist, in einer übervirtuellen Welt, der historische Ort, hier ist es geschehen, das ist das Authentische. Und das Dritte ist natürlich, dass man den Gefühlen, die sich einstellen, nicht ausweichen kann.
Das ist auf jeden Fall auch ein Ort der Meditation, würden Sie das so empfinden?
Das ist ein Ort der Meditation. Das ist ein Ort, in dem man lernen kann, die eigene historische Vorstellungskraft und vor allen Dingen aber auch die Einfühlung in Schicksale von anderen zu üben und zu trainieren. Es ist auch ein Ort des Gesprächs und der Begegnung. Internationaler Austausch ist außerordentlich wichtig. Man kann sich sehr konkret damit auseinandersetzen, wie Kultur an diesem Ort hier fast wirklich willentlich zerstört worden ist. Wir haben ja in Weimar genau diesen Kontrast, Wiege der Demokratie und Verspielen der Demokratie dann am Ende der Weimarer Republik.
Deutschlandradio Berlin. Deutschlandrundfahrt.
Heute live aus Weimar in Thüringen. Was wäre Weimar eigentlich ohne Goethe?
Nichts. Ich glaube nichts.
Also wäre Weimar nichts ohne Goethe?
Das ist immer eine gute Frage, weil ich das gern mit einer Gegenfrage beantworte. Was wäre Goethe ohne Weimar?
Weimar mit Bach, Weimar mit Cranach, Weimar mit Schiller, Weimar mit Feininger, Kandinsky, Klee, Gropius und vielen, vielen anderen.
Es gibt so viele Leute, die hier in Weimar tätig waren, die in Weimar gelebt haben. Weimar wäre trotzdem noch eine Kulturstadt.
Wir werden auch nachher noch ein bisschen mehr Jazz hören, aber jetzt muss ich natürlich einen Hinweis loswerden, nämlich den auf unsere Frequenz. Sollten Sie uns zufällig oder auch nicht zufällig, was uns noch mehr freuen würde, hier in Weimar einschalten, dann haben Sie 97,2 Megahertz eingeschaltet. Und wenn Sie uns aus irgendwelchen Gründen lieber im Internet hören, dann ist es natürlich auch ganz einfach, www.deutschlandradio.de, und dann gibt es noch diesen Schrägstrich, der heißt Slash, und dann steht danach noch Streaming, und dann können Sie die ganze Sendung, sollten Sie mal zufällig nach Australien reisen, auch dort jederzeit samstags hören. Sonntags um 5.05 Uhr bis 7 Uhr, da müssen Sie natürlich ein bisschen früher aufstehen, wird diese Sendung noch einmal auf der Welle von Deutschlandradio Berlin wiederholt. Ja, und jetzt Musik.
Deutschlandradio Kultur. Überall. Im Internet unter www.deradio.de.
Es ist 13 Uhr. Nachrichten. Der Unfall in dem Atomreaktor von Tschernobyl vor 20 Jahren ist nach Auffassung der Umweltschutzorganisation Greenpeace Ursache für den Krebstod von mehr als 90.000 Menschen. In einer Studie übt Greenpeace scharfe Kritik am Tschernobyl-Forum, dem unter anderem die internationale Atomenergiebehörde IAEO angehört. Bettina Altenkamp.
Das Forum kam zu dem Ergebnis, dass durch die Reaktorkatastrophe insgesamt mit etwa 4.000 Toten zu rechnen sei. Nach dem Greenpeace-Bericht gibt es aber allein in der Umgebung des Reaktors über 270.000 Fälle strahlenbedingter Krebserkrankungen. Mehr als 90.000 davon würden tödlich verlaufen. Zudem sei zu vermuten, dass die erhöhte Strahlung auch für andere schwere Erkrankungen verantwortlich ist, wie Erbgutschädigungen und Bluterkrankungen. Dem Tschernobyl-Forum wirft Greenpeace Schönfärberei mit fatalen Folgen vor. Die Gefahren der Atomkraft würden verharmlost. Die Organisation fordert den weltweiten Ausstieg aus der Atomkraft und dass die Internationale Atomenergiebehörde den Auftrag erhält, diesen Ausstieg zu überwachen und einzuleiten.
Morgen Fortdauer des wechselhaften Wetters bei ähnlichen Temperaturen wie heute.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Sie berufen sich auf Tradition und Gemeinsinn und tragen Namen wie Deutsche Eiche, Germania oder Westfalia. Es gibt sie hundertfach im Siegerland, kaum ein Dorf im südlichen Westfalen, in dem nicht mindestens ein Gesangsverein existiert. Das ist das Thema unseres heutigen Länderreports. Die meisten Gesangsvereine im Siegerland wurden vor über 150 Jahren von Arbeitern der Stahl- und Hüttenwerke gegründet, um den harten Alltag besser zu ertragen und um ein bisschen gegen die Obrigkeiten zu rebellieren. Früher pflegte man das deutsche Lied, heute wird auch Englisch gesungen. Man geht eben mit der Zeit im globalen Dorf und die Jugend ist mit dabei. Thilo Schmidt hat zugehört.
Vater sing, Onkel sing, deshalb sing ich auch.
Helles Licht bei der Nacht, er hat sein helles Licht bei der Nacht.
Ich freue mich schon die Woche darauf, dass ich am Dienstagabend zum Singen gehen kann.
Schon lange zünd.
Wir haben ja eine lange Tradition im Bergwerk im Siegerland mit Eisenerz, und da gab es schon immer Gruppen, die gesungen haben.
Unterhauen Sie das Silber und das Gold bei der Nacht. Unterhauen Sie das Silber und das Gold bei der Nacht. Aus Felsenstein, aus Felsenstein.
Wenn ich in einem Ort wohne, kann ich auch das singen, weil das ist einfach für den Ort gut.
Der
Die Sänger können über den Gesang sich auch von belastenden Gefühlen befreien. Sie teilen beim Singen etwas mit von ihrem seelischen Geschehen und entäußern sich dessen, entlasten sich.
So, jetzt denk dran, das fängt Piano an.
Kredenbach, ein kleines Dorf im Siegerland. Im Hinterzimmer der Dorfschenke versammelt sich jeden Dienstag der Männergesangsverein Germania Kredenbach. Seit über 130 Jahren probt der Dorfchor in diesem Raum, Woche für Woche. Heute sind 19 Sänger gekommen. Das ist auch schon Vollbesetzung. Mehr Aktive gibt es nicht.
Wir haben im Moment eine kleine Mannschaft und da kommt es auf jeden an. Und ich bin auch froh, wenn immer alle teilnehmen. Sonst wird irgendwann mal der Chorgesang hier in Kredenbach enden. Ja. Und das wollen wir eigentlich alle gemeinsam versuchen, dass wir das verhindern können.
Aber junge Menschen, die haben ein Problem. Wenn die nämlich hier anfangen müssen, die müssen ja dann auch alles mitmachen. Und das ist das Problem bei den jungen Leuten. Die wollen sich einfach nicht binden lassen. Nicht? Die wollen sich nicht sagen lassen, du musst aber an dem Wochenende auf dieses Sängerfest, du musst hier da mitmachen. Das liegt den jungen Leuten von heute nicht mehr so.
Eberhard Müller-Späth ist Vizechorleiter seit 39 Jahren. Überhaupt ist der Altersdurchschnitt der Kredenbacher Sänger beträchtlich. Dirk Kocher und Detlef Weiß bilden den Nachwuchs. Der ist aber mit 40 und 43 Jahren nicht gerade jugendlich.
Ich wollte mich hier in Kredenbach im Verein anschließen und dann lag es halt nahe, dass ich mich dann dem Gesangsverein angeschlossen habe.
Man muss das auch wollen. Bei uns ging es so, wenn man erst Konfirmation haben muss, dann dürfte man zum Singen gehen. Und da habe ich schon darauf hingefiebert, dass diese Konfirmation kam, um zum Singen gehen zu können. Es war halt bei uns im Ort nichts anderes wie Gesangverein. Das war halt so. Und du als Verein hat man halt auch zu unterstützen. Wenn ich in einem Ort wohne, kann ich auch das singen, weil das ist einfach für den Ort gut.
Gut für den Ort heißt Ständchen bei Geburtstagen und goldenen Hochzeiten im Dorf, erzählt Gerd Bruch, Vorsitzende.
Das ist die Gemeinschaft, die man auch pflegt. Das ist sehr wichtig. Die Gemeinschaft und Kameradschaft pflegen. Also das wird eigentlich bei uns sehr hoch gehalten. Und wir kommen auch schon mal zusammen und in fröhlicher Runde und setzen uns zusammen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Dafür und das werden wir auch beibehalten.
Dafür hat jede Stimme ein Schwein am Platz. Und da, das Schwein wird gefüttert. Und wenn es dann schwer und fett ist, dann wird es geschlachtet. Gibt das mal eine fröhliche Runde in der Stimme.
Die zum Teil recht betagten Sänger scharen sich um den Chorleiter. Auf den Tischen steht das ein oder andere Bier. Ein herzliches Bild. Der Kredenbacher Chor ist ursprünglich geblieben. Mehr als 130 Chöre gibt es im Siegerland, die Kirchenchöre nicht mitgezählt. Über 4000 Siegerländer singen in mindestens einem Chor. Mit Erzbergbau und Industrialisierung kamen die Gesangsvereine ins Siegerland. Der älteste ist 165 Jahre alt. Die Arbeiter schlossen sich zusammen und sangen, um den harten Alltag zu verdrängen. Und um ein bisschen zu rebellieren, sagt Hermann Otto, der Vorsitzende des Kreissängerbundes.
In dem Volkslied konnte man auch das eine oder andere im Lied ausdrücken, was man gegenüber der Obrigkeit nicht sagen durfte. Also nehmen Sie mal zum Beispiel das Volkslied Laufjäger Lauf. Viele Menschen waren eben halt arm und die Jägerei war ausschließlich dem Adel vorgesehen und der arme Mann hatte also kaum mal den Wildbret auf dem Tisch und so hat man gesagt, dass man diese Lieder eben halt zum Ausdruck gebracht hat. Also auch der arme Mann will mal ein Wildbret einfach auf dem Gabentisch haben. Ich sag mal, es war auch der Gedanke, nicht immer der Obrigkeit nachzugeben, denn es gab ja damals auch schon viele Tendenzen, wo einfach die Arbeiterbewegung nicht immer mit den Obrigkeiten einverstanden war.
Singen als innere Befreiung. Die Wirkung des Singens scheint heute immer noch die gleiche geblieben zu sein. Das weiß Chorleiter Hartmut Kapteiner nicht nur aus der Praxis. Kapteiner ist Professor für Musikpädagogik und Musiktherapie an der Siegener Universität.
Ja, das Singen im Chor, das hat einmal Auswirkungen auf die körperliche Befindlichkeit, die Atemtätigkeit, die Sauerstoffversorgung, die Durchblutung des Körpers, Herzschlag, Blutdruck überhaupt. Das alles Funktionen, die durch das Singen beeinflusst werden, bis hin zur Verdauungstätigkeit, zum Hormonhaushalt. sind alles übrigens wissenschaftlich fundiert nachgewiesene Effekte.
Eine eindringliche Erfahrung für Kapteiner: Singen kann Leben retten. Er hat das erlebt bei einem Sänger in seinem eigenen Chor im kleinen Siegerländer Ort Osthelden.
Ja, er hatte einen schweren Motorradunfall und ist auch seitdem querschnittsgelähmt. Sein Leben hing an einem seidenen Faden und die Ärzte haben ihm hinterher gesagt, er hätte ein ungewöhnlich großes Lungenvolumen und entsprechend eine gute Sauerstoffversorgung, und das hätte ihm geholfen, diese schwer intensivmedizinische Behandlung zu überstehen. Lungenvolumen und Zwerchfelltraining, das ist ein direktes Ergebnis des Singens.
Bei gerade einmal 650 Einwohnern unterhält der Ostheldener Gesangsverein ganze 3 Chöre, und zwar außergewöhnliche Chöre. Musikprofessor Kapteiner leitet nach Feierabend einen davon. Mit Akribie und bis ins kleinste Detail studiert er die Lieder ein. Chorgesang, das ist Psychohygiene, sagt Kapteiner.
Wenn ich im Chor sitze und eine andere Stimme übt, zum Beispiel der Bass, dann stelle ich fest, dass die unteren Körperpartien bei mir vibrieren. Ich habe das gelernt, solche Dinge wahrzunehmen, und es ist einfach faszinierend. Wenn der Tenor singt, dann vibriert der Bauch und der Brustbereich vor allen Dingen. Und wenn die Frauen Stimmen singen, dann ist es der Kopfbereich und der obere Brustbereich. Das heißt, allein die Präsenz in dem Klangkörper ist eine Ganzkörpermassage. Das nenne ich also Psychohygiene.
Michael Blume leitet den großen Chor in Osthelden seit 6 Jahren. Der frühere Männergesangsverein ist heute ein gemischter Chor.
Ja, es war also so, dass als ich hier anfing, dass ein, was man so unter einem Dorfchor versteht, der ganz einfache Stücke singt und auch nicht wirklich intensiv probt. Und man hat mich jetzt hier hingeholt, weil man auch besondere Dinge machen wollte.
War früher in erster Linie, war man also sich mit Kollegen und so weiter zu treffen. Natürlich, das Singen kam vielleicht damals nicht so direkt an erster Stelle.
Langsam kann man sagen, dass man Musik macht. Wir verstehen etwas mehr von den Noten wie seinerzeit, etwas mehr von Musik. Und das macht Freude.
Vereinsvorsitzende Gerda Bosch.
Da haben wir wirklich etliche Leute verloren, aber nicht nur ältere Leute, auch jüngere Leute, die das nicht mitmachen wollen.
Man merkt, dass die Leute mittlerweile tolle Literatur singen wollen und mit einfachen Stücken gar nicht mehr zufrieden wären.
Das spricht sich herum im Siegerland, und so kommen die Sänger auch aus der Umgebung. Im Gegensatz zu früher wird nun erst nach der Probe Bier getrunken.
Als es bei uns noch den Männerchor gab, die haben sich fast vollzählig abends um den Tisch versammelt und ihr Bier getrunken. Und man muss schon sagen, nachdem wir den gemischten Chor gegründet haben, ist die Leistung in den Vordergrund getreten und im gleichen Verhältnis die Geselligkeit zurückgefahren worden. Das muss man schon sagen.
Um Nachwuchs müssen sich die Ostheldener nicht ganz so sehr wie andere sorgen. Die Neuzugänge machen die Verluste wett.
Wir singen also alles vom deutschen Volkslied bis zum Lateinischen oder hochwertiger Musik und quer durch die Bank, was alleine das Repertoire hergeben tut.
Sagt Dietmar Nowak, der Chef des Männergesangsvereins Deutsche Eiche Oberholzklau. Probe. Im Saal stehen Bierkisten. Anders als im Ostheldener Leistungschor findet man in Oberholzklau, dass es der Sängersache nicht abträglich ist, während der Probe die Stimmbänder zu ölen. Überhaupt ist in Oberholzklau vieles noch so, wie es schon immer war. Für den Nachwuchs sorgt hier das alte Dorfprinzip.
Man könnte es so sagen, dass man versucht hat, die jungen Leute irgendwo ein bisschen für den Chorgesang zu begeistern. Und das kann man auch dann vielleicht nur machen, wenn man in dem Ort, wo wir drin leben, tun, es gibt noch mehrere Vereine hier, dass man versucht, mit diesen Vereinen auf einer vernünftigen Basis zu stehen und dann zu sagen, zu den jungen Leuten, zum Beispiel aus der Feuerwehr heraus oder aus dem Heimatverein heraus, guckt mal mittwochsabends hier rein und versucht es mal. Und ja, hier und da bleiben dann ganz einfach hier und da schon mal einer hängen.
Unser Lied ist nun gesungen.
Es gibt eine sozialwissenschaftliche Studie über soziale Effekte beim Singen. Dies weist nach, dass Menschen, die miteinander gesungen haben, ein größeres Vertrauen zueinander haben und höhere Kooperationsfähigkeit.
Thilo Schmidt mit dem Länderreport im Deutschlandradio Kultur, heute aus dem Siegerland.